Tranche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ja, viele sind heute unterwegs und zwar auf eine ganz besondere Inselgruppe, denn heute beginnt ja die Tagung des Deutschen Reiseverbands, lieber Christian. Wir widmen uns etwas ganz Besonderem heute in diesem Podcast und feiern ein, wie ich finde, auch sehr außergewöhnliches Jubiläum gleich mit deinem Talkgast der Woche. Hier ist also der Chefredakteur von Reise von 9, Christian Schmicke.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Und auch wenn ich ja eher vom Audiobereich komme, habe ich ja immer rübergespickt und gespitzt, was so die Print-Kollegen und Kolleginnen so machen. Und finde es immer wieder schön, wenn es eben noch Sachen gibt, die seit Jahrzehnten bestehen und dann auch, lieber Christian, so wie in diesem Fall jetzt gleich, auch noch eine Ehrung bekommen dafür.
Wohl wahr. Als touristischer Fachjournalist habe ich natürlich thematisch und inhaltlich eine etwas andere Ausrichtung als der klassische Reisejournalismus. Trotzdem sind wir uns immer mal wieder über den Weg gelaufen natürlich und haben da auch viele Berührungspunkte. Und ich dachte, es wäre mal spannend, mit jemandem zu reden, der seit vielen Jahren erfolgreich Reisejournalismus betreibt und zwar als Herausgeber und Chef des Reisemagazins Clever Reisen. Seit vielen Jahren, muss ich konkreter sagen, ist genau seit 40 Jahren, nämlich 1986 hat Jürgen Zupančič das, was heute unter Clever Reisen firmiert, damals unter dem Titel Fliegen und Sparen lanciert. Und ja, mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, wie denn die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft von Reisejournalismus eigentlich so aussehen könnte.
Und es gibt ja viel zu erzählen, was er jetzt auch gleich tun wird. Alles begann mit einem Billigflug von Brüssel nach San Francisco für 99 Dollar. Tja, und die Geschichte, die hören wir jetzt. Hier kommt das Interview der Woche. Ganz viel Spaß damit.
Hallo Jürgen.
Hallo Christian. Ich grüße dich.
Seit du vor rund 40 Jahren Clever Reisen, damals noch unter dem Titel Fliegen und Sparen, gegründet hast, ist nicht nur viel Wasser durch den Rhein geflossen, um den Bezug zu deinem Duisburger Standort mal herzustellen, sondern es hat sich auf der Welt auch ansonsten vieles verändert. Was sind denn aus deiner Sicht als Reisejournalist die wichtigsten Veränderungen im Vergleich zu damals?
Also in 40 Jahren ist natürlich sehr, sehr viel passiert. Wenn ich dann nochmal zurückdenke an unsere Gründungsphase, dieses Wort Start-up gab es ja damals auch nicht. Wir waren ja Jungunternehmer und hatten irgendwie durch Zufall erfahren, dass People Express, einer der ersten Billigflieger der USA, von New York und von San Francisco nonstop nach Brüssel fliegt und das für sage und schreibe 99 US-Dollar. Das war ungefähr damals bei uns so 240 D-Mark. Ein Flug von uns aus, von Frankfurt, diese Richtung hätte irgendwie um die 1500 bis 2000 Mark gekostet. Natürlich für Jungunternehmer nicht gerade erschwinglich und für viele natürlich auch nicht im Freundes- und Bekanntenkreis. Dann sind wir einfach geflogen, hatten vorher überlegt, was kann denn da alles so passieren? Man kannte die Airline nicht und so weiter. Dann hieß es auch hier, wir müssen unsere Koffer selber einchecken. Also quasi zum Flugzeug tragen, weil natürlich alles kapp ist. Stimmte natürlich nicht, aber wir haben eingecheckt und dann hatten wir auf einmal den Gag, dass ich fragte dann am Gate, wie kann ich denn bezahlen? Ja, oben. Sag ich, wo denn oben? Ja, im Flugzeug. Und dann kam dann wirklich die Stewardess, ich glaube, über Island mit so einem kleinen Geldtäschchen und sagte hier 99 Dollar bitte. Ein Dollar zurück, ja wunderbar. Also so wurde früher auch schon mal kassiert, wenn ich das heute sehe. Heute buchen wir unsere Flüge im Internet, direkt bei der Airline oder irgendwelche Reiseportale, die dann vielleicht sogar noch Ärger machen. Das ist eigentlich der größte Wandel, quasi von im Flieger bezahlen und heute per Computer buchen. Dazwischen gab es natürlich eine ganze Menge an Sensationen, wie Buchungsmaschinen, wie Preisvergleiche. Da haben wir ja auch eine Zeit lang eine ganz große Rolle mitgespielt. Das sind so die ganz großen technischen Meilensteine in meinen Augen.
Okay, also das ist tatsächlich ja eine ganz markante Geschichte mit der Zahlen im Flieger. Also Ne, wo du tatsächlich den Reisepreis auch erst entrichten musst, wenn du schon unterwegs bist.
Ja, stell dir mal vor, du hast die 99 Dollar nicht dabei. Was passiert dann? Ne? Dann bist du ein Schwarzflieger oder sowas gewesen. Keine Ahnung, ich habe gar nicht hinterfragt, aber es war alles wunderbar. Die Maschine war natürlich ein altes Schätzchen, eine 747, glaube ich, 100 oder 200. Aber spielt ja keine Rolle. Cool, alle, die Passagiere durften rauchen, trafen sich auf den Gängen zum Smalltalk und so weiter. Das war irgendwie noch eine andere Art auch von Fliegen und von, es war irgendwo auch ein kleines Abenteuer noch, ne? Irgendwo noch damals in den 80ern so weite Strecken zu fliegen.
Bist du denn eigentlich durch deine eigene Reisebegeisterung zum Reisejournalismus gelangt?
Ich muss gestehen, meine erste Flugreise, da war ich 12 Jahre alt. Ich durfte meine Schwester nach Lorette Mar begleiten. Die ist 10 Jahre älter. Die hat da nur Party gemacht. Und ich hatte aber immer schon so in meiner DNA, ich will immer wissen, was hinter der nächsten Ecke ist. Und habe mich dann in den Bus gesetzt mit ein paar Peseten und bin dann mal eben nach Barcelona gefahren, morgens und abends wieder zurückgekommen. Und meine Schwester schüttelt immer nur den Kopf. Wo bist du gewesen in Barcelona? Ja, mit 12 Jahren kann man ja mal machen. Ne? Das war schon immer bei mir so drin. Ich habe gelernt, ich bin gelernter Verlagskaufmann, bin da eigentlich auch durch Zufall reingerutscht in diese Branche, musste mich entscheiden zwischen Groß- und Einzelhandelskaufmann, hätte aber bedeutet, ich hätte jeden Morgen um 4 Uhr aufstehen müssen, ist nicht so mein Ding. Und dann kam dieser Verlagskaufmann dazu und dann habe ich mich da beworben und dann auf einmal eine ganz andere Seite kennengelernt, die mich absolut begeistert hat. Also quasi, ich habe gesehen, wie sich Geschichten entwickeln, die man dann entwickelt und abdruckt und dann gehen die an den Kiosk und so weiter. Das fand ich damals hochspannend. Ich bin dann in die Anzeigenabteilung reingerutscht und habe da meinen Erfolg gehabt, meinen kleinen, und bin dann durch Zufall auf diese Tickets gestoßen. Und mein Schulfreund, der Wolfgang Grahl, der leider 2003 sehr früh am Herzinfarkt verstorben ist, da hatten wir gerade das Unternehmen so 16 Jahre am Start. Jetzt haben wir 40 Jahre auf dem Puckel und die Sachen weiterentwickelt. Wir haben angefangen mit einer geliehenen Schreibmaschine, weil wir es einfach mal ausprobieren wollten. Dann haben nämlich Flugpreislisten angefangen und dann die erste Ausgabe, die erschien dann im April 86, hatte 72 Seiten. Wir sind vorher noch zur ITB gefahren, da kannte uns natürlich auch kein Mensch und haben dann da die Stände abgelaufen und haben uns vorgestellt und sagten, ihr habt ihr denn, das klingt ja irgendwie spannend, eine Zeitschrift mit Flugpreisen und so weiter. Habt ihr denn mal eine Nullnummer? Nee, haben wir natürlich nicht, weil wir haben aber kein Geld dafür, sind direkt in Medias Res gegangen, haben uns bei der Bank eine Bankbürgschaft besorgt für die erste Druckrechnung. Und haben eigentlich gar nicht so richtig einen Businessplan entwickelt. Ich wusste zwar, wie das Verlagsgeschäft funktioniert, aber wie die Branche funktioniert, haben wir erst in den Jahren danach gelernt.
Und wie seid ihr damals an eure Leserinnen und Leser gelangt?
Also wir hatten das große Glück, dass der Stern über uns berichtet hat, und zwar mit einem Zehnzeiler, dass wir diese Graumarktliste quasi haben. Mehr weiß ja früher nicht in dieser Flieh- und Spann in der ersten Ausgabe. Die hatten uns abgedruckt und dann hatte ich, weil Duisburg damals nicht so sexy klang wie Düsseldorf, hatte ich mir ein Postfach angemietet in Düsseldorf am Hauptpostamt, weil ich da auch beruflich einiges zu tun hatte in meiner Woche. Und bin dann dahin nach dem Abdruck. Boris Becker hatte, glaube ich, damals auch ganz großen Erfolg, glaube ich, schon gehabt, den Wimbledon zum zweiten Mal gewonnen, glaube ich. Und bin dann zum Postfach und da lagen dann 4 Briefe drin. Wir haben die Zeitschrift mit 10 Mark verkauft. Natürlich auch ein sehr stolzer Copypreis damals gewesen.
Okay, ja.
Wir haben damals gesagt, okay, wer die Zeitschrift liest, spart so viel Geld, da sind 10 Mark, spielen da keine Rolle. Im Verhältnis stimmt das ja auch, nur es muss natürlich erstmal in die Köpfe der Leser rein. Da lagen da sage und schreibe 4 Briefe drin, habe ich mir so gedacht, okay, ihr Geschäftsmodell ist, glaube ich, doch nicht so das Gelbe vom Ei. Wollte dann gerade gehen, dann ging da dann so eine große Tür auf, dann guckte so ein Postbeamter raus und sagte, halt, sind Sie da ja Herr von Marktkontroll? Sag ich, ja, ich bin sogar der Geschäftsführer. Ja, wunderbar, warten Sie mal. Ich habe noch ein paar Sendungen für Sie. Dann schob der da 2 so Wäschekörbe raus mit diesen Bestellungen. Und da habe ich mir gedacht, okay, da haben wir, glaube ich, irgendwie ins Wespennest gestochen und irgendwie so ein Tipping Point ausgelöst. Weil keiner kannte sich ja in diesem Graumarktbereich aus. Das waren ja teilweise, sind ja teilweise nach Amsterdam gefahren und nach Brüssel zu irgendwelchen merkwürdigen Reisebüros, die halb Teppichhändler und Reisebüro waren, irgendwelche Iraner, diese Weichwährungstickets dann verkauft haben und die eigentlich auch nicht in Anführungsstrichen legal waren, auf dem deutschen Markt damit zu fliegen. Es gab wohl Kontrollen manchmal. dann wurde man am Schalter zurückgewiesen quasi und jeder durfte nicht mitfliegen. Ja, dann gab es natürlich die zweite Welle mit diesen Campingflügen, die kennst du wahrscheinlich auch noch.
Na klar.
Ne? Mit so einem Bett irgendwo im Schlafsaal oder Campingplatz irgendwo auf Mallorca hat natürlich niemand genutzt. Die LTU hat damit reichlich Tickets verkauft. Also das war so quasi unser erster Markteintritt. Und wir haben da irgendwie den Nerv der Zeit getroffen und waren von Anfang an immer so auf der Urlauber, auf der Passagierseite und haben niemals aus der Verlagsseite geschrieben. Also immer also aus unserer Sicht und das hat wohl den Erfolg ausgelöst irgendwie. Also unsere Glaubwürdigkeit von der ersten Ausgabe an. Also wir waren immer auf der Verbraucherseite und nicht auf der anderen.
Na klar, ihr hattet damals ja auch richtig Spezialistenwissen, das nicht so ohne weiteres für jeden und sofort verfügbar gewesen wäre, ne?
Genau. Also ich hatte relativ schnell ja auch noch einen Kontakt gesucht in den USA, weil da spielte ja die Hauptmusik der Billigflieger. Und die hat uns dann immer versorgt, hat dann ihre Disketten geschickt mit irgendwelchen Parcel Services und per Fax, das gab es ja auch schon. Mein Gott, was haben wir hier für Geräte gehabt? Faxgeräte. Gut, die Bundesregierung hat ja immer noch Fax, wie ich höre.
Genau.
Das ging einmal so. Wir hatten einfach, ich hatte relativ schnell erkannt, man musste nicht nur von Deutschland aus denken, sondern man muss weltweit denken und weltweit spielt die Musik und da kommen die Preise her. Und dann kamen natürlich auch die Airlines rüber, wobei People Express, glaube ich, 2 Jahre später an die Pleite geflogen ist. Aber dann kamen ja andere auf den Markt wie Ryanair und EasyJet, wie sie alle hießen.
Also damals lief das ja alles ganz, ganz stark auf der Preisschiene, ne? Und euer Motto war ja auch, wir finden einfach günstigste Tarife für Menschen, die gerne reisen möchten. Wie haben sich denn die Erwartungen der Leserinnen und Leser seither entwickelt? Was wollen die heute haben?
Also erstmal zählte damals nur der Preis, ich will günstig fliegen und die Jungs aus Swissbook, die kennen sich aus und wenn die das schreiben, dann stimmt das auch so. Der Punkt war natürlich auch, da muss man natürlich auch erwähnen, die Flugpreisgestaltung war ja in den 80er Jahren ein ganz, ganz anderer als heute. Da sind wir früher, sag ich mal, zum Explorer nach Düsseldorf gefahren, da war einer dieser Großhändler zu dieser Zeit, der Rolf Bienert. Dann saß er da mit seinen Akten und seinen Preislisten und wir schrieben dann fleißig mit Bleistift die Preise von Düsseldorf nach New York, von Frankfurt nach Nairobi mit. Die Preise waren ja stabil. Die hatten ja eine Gültigkeit teilweise vom halben Jahr oder vom Vierteljahr. Wenn du heute ein Ticket buchst, gehst jetzt gleich rein um 11:30. Der Flug nach Bangkok kostet dann 699, eine Stunde später kostet der 799 Euro. Und das hat nichts mit den Kerosinpreisen zu tun, sondern einfach mit dem Yield-Management, was früher gar keine Rolle gespielt hat. Das war so eigentlich wirklich nochmal ein großer Unterschied zu heute. Natürlich haben wir uns damals auch gefragt, reicht das eigentlich auf Dauer, wenn wir die Zahlschrift weiterentwickeln wollen, immer nur Preise, Preise, Preise. Und natürlich reicht das nicht. Da sind wir natürlich in die weite Welt auch reingeflogen und haben Reiseberichte geschrieben und auch relativ schnell Autoren kennengelernt, die auch unsere Denke hatten, also immer aus Verbrauchersicht zu schreiben und nicht als Hochglanzmagazin, das war man ja nie. Und dann haben wir es quasi gesucht und gefunden und ich habe einen Autorenkreis, der schreibt, ich glaube die älteste Gang, sage ich mal, die sitzt in Berlin, Dominik Peter und Lutz Kaulfuß, seit über 32 Jahren sind in jeder Ausgabe vertreten mit ihren Spartricks und Spartipps, die sich natürlich auch in der Zeit immer gewandelt haben, ne, allein durchs Internet.
Na klar, du hast heute auf der einen Seite natürlich eine wahnsinnige Transparenz, ne, weil du jeden Preis auf der Welt relativ schnell ermitteln kannst. Auf der anderen Seite kannst du dich aber nicht darauf verlassen, dass dieser Preis auch in 15 Minuten noch gültig sein könnte, wie du ja eben schon angemerkt hast.
Genau. Da gibt es natürlich auch einige Tricks, die man da beachten muss. Und natürlich, seitdem es die Preisvergleicher gibt im Internet, wird natürlich da auch ganz gerne mal sich nach oben geschoben, indem man einfach nur einen Eckpreis nimmt, ohne Handgepäck und ohne Koffer und so weiter. Da muss man natürlich auch die Flugzeiten beachten. Wir haben jetzt gerade einen Preisvergleich gemacht für Flüge nach Südostasien. Durch diese Iran-Krise fallen natürlich 3-4 Carrier weg, die sehr preisgünstig gestartet sind ab Deutschland und dann in Dubai und Doha zwischengelandet sind. Da muss ich allerdings sagen, ich kann nicht diesem Chorus folgen, der in den Medien immer stattfindet. Alles wird teurer. Wenn man da ein bisschen guckt, du kriegst mittlerweile auch Flüge nach Bangkok immer noch für 500 Euro. Natürlich fliegst du dann mit einer China Airlines über Peking, bist dann 18 Stunden unterwegs. Die haben natürlich den Riesenvorteil momentan, die Chinesen, die können den russischen Luftraum nutzen, die Europäer nicht. Und das bringt natürlich dann auch nochmal eine Ersparnis bei den Spritkosten ein. Und ja, man muss natürlich gucken. Ne? Der Leser erwartet von uns quasi eine Orientierung, um dann zu entscheiden, wie fliege ich, wo mache ich meinen Urlaub, in welchem Reiseziel und so weiter.
Wenn wir die Entwicklung eures Printmagazins noch mal so ein bisschen rückverfolgen. Worum geht es denn nach deiner Einschätzung schwerpunktmäßig heute? Geht es da um schöne Reisegeschichten, die motivieren und inspirieren sollen, oder um Fakten, Fakten, Fakten?
Ich bin vor kurzem gefragt worden, ob ich auch Edelfedern hätte bei meinen Autoren. Da habe ich gesagt, ich habe 13 Edelfedern, nämlich genau die sich auskennen in den Zielgebieten, die vor 20 Jahren schon auf Phuket waren und jetzt auf Phuket gewesen sind und die ein Ziel auch beobachten können, die Entwicklung der Reiseziele und so weiter. Die hat ja gar keiner, der jetzt gerade eingestiegen ist vor 4-5 Jahren, vielleicht mit seinem Blog oder mit seinem Influencer-Kanal. Und das zeichnet uns, glaube ich, aus, dass wir einfach erfahrene Reisejournalisten haben, die die Ziele schon seit zig Jahren beobachten, auch die Flugpreiseentwicklung sehen und auch den Service an Bord, der mittlerweile geboten wird, der ist ja teilweise unter aller Kanone. Wenn man mal jetzt zum Vergleich nur nehmen mit den Sitzabständen. Ich habe vor 20 Jahren, hatte ich einen Sitzabstand in der Regel in Eco, der lag zwischen 81 Zentimetern bis 85 Zentimetern. Und heute sitze ich hier bei Körpergröße 1,80, sitze ich da bei 72 Zentimetern und kann mir noch ein Gummibrötchen kaufen für 6 Euro. Also da muss man auch mal drauf achten. Ich glaube, irgendwann ist auch mal der Punkt erreicht, wo der Fluggast oder der Urlauber sagt, okay, bis jetzt und nicht weiter.
Die Airlines behaupten ja mit großer Sturheit, dass alles entspreche genau den Bedürfnissen der Kundschaft. Also jeder bekommt genau das, wofür er bezahlt. Wie ist dein Blick da drauf?
Ja, ich sagte ja gerade, man will ja oben stehen bei den Preisvergleichen. Und dann kann ich natürlich mit ganz wenig Leistung einen Preis aufrufen, den aber kein Mensch buchen wird. Keiner fliegt nach New York mit einer Handtasche. Damit geht es ja schon mal los. Und ich glaube, jeder möchte bequem sitzen und eine halbwegs vernünftige Verpflegung an Bord bekommen zum akzeptablen Preis. Geht ja schon an den Flughäfen los. Warum kann ich in Deutschland im Handgepäck kein Wasser mitführen, was ich bei anderen Flughäfen mittlerweile kann? Oder ich muss dann nach der Kontrolle eine Flasche Wasser für 4 Euro kaufen. Und solche Geschichten. Da fühle ich ganz einfach, da greift mal einer in meine Tasche rein und zieht da reichlich Euros raus. Und ich glaube, irgendwann ist dann auch mal wirklich mal, wie sagt man hier im Kohlenpott, Schicht im Schacht. Und ja, dann wird selektiert. Dann muss ich mich nicht wundern, dass dann Leute weniger buchen und weniger Urlaub gebucht wird.
Clever Reisen ist als Printmagazin, als gedrucktes Magazin logischerweise gestartet und Clever Reisen ist auch heute noch ein gedrucktes Magazin. Und nun ist ja im Journalismus allgemein immer stärker die Rede davon, ja, das Print langsam ja zum Sterben verurteilt sein könnte. Was denkst du darüber? Oder anders gefragt, wie kann sich ein gedrucktes Produkt heute noch gegen die Fülle der Informationen oder Pseudoinformationen, die man überall im Internet oder in Social Media findet, behaupten?
Also ich glaube, Print ist kein Auslaufprodukt, aber es ist ein Premium-Produkt mittlerweile geworden. Premium nämlich, wenn man gute Inhalte hat. Wenn man keine guten Inhalte hat, dann wirst du am Kiosk auch nicht gekauft und wirst auch nicht abonniert. Man erfordert schon einen Gegenwert. Und wenn ich einfach nur bunte Bilder sehe, also Clever Reisen ist kein Magazin für den Wohnzimmertisch, da liegen wir nicht. Wir liegen entweder im Arbeitszimmer oder am Küchentisch, dort, wo gearbeitet wird und wo Urlaub gebucht wird. Auf der Couch träume ich vom Reisen und wir sind kein Reisemagazin zum Träumen, sondern zum Umsetzen. Deswegen haben wir auch kein Hochglanzpapier. Wir haben vor 20 Jahren schon gesagt, weg vom Hochglanz, wir machen Umweltpapier, wir haben 100% Altpapier in der Zeitschrift. Fällt natürlich bei einigen PR-Agenturen durchs Raster, die wollen natürlich ihr 4-5-Sterne-Hotel natürlich im Hochglanz sehen und Hochglanz alles schön von außen und so weiter und eine Bildstrecke über Mallorca über 12 Seiten. Wir haben jetzt in der aktuellen Ausgabe eine Strecke von Mallorca über 4 Seiten, aber mit knallharten Infos zum Thema Mallorca ganz ohne Trubel. Und unsere Autoren fahren ja auch wirklich hin. Die schreiben nicht ab aus irgendwelchen Reiseführern. Die sind vor Ort. Ich sage immer, wir fliegen alles selbst, wir wohnen alles selbst und wir essen alles selbst und wir trinken alles selbst. Und erst dann, wenn das passiert ist, kommt es in die Zeitschrift rein, vorher nicht.
Das ist ein guter Ansatz. Lass uns doch vielleicht zum Abschluss noch einen gemeinsamen Blick auf den Reisejournalismus insgesamt werfen. Da wurde ja in der Vergangenheit, genauso übrigens wie beim touristischen Fachjournalismus, immer wieder der Vorwurf laut, eigentlich seien Journalisten und Branche doch zu eng miteinander verknüpft, ne? Weil man wird bisweilen mal eingeladen und dann ist da vielleicht auch eine Erwartungshaltung mit verbunden. Wie blickst du darauf?
Also ist, glaube ich, nicht nur die Reisebranche, die eingeladen wird. Ich denke mal auch in der Automobilbranche finden die Testfahrten auch irgendwo in Südafrika statt und dann fliege ich da ja auch hin. Es kommt immer darauf an, wer dorthin fliegt. Also wir haben ja bei uns ein extra, eine Clever Reisen, Lex im Prinzip. Wir sagen, okay, wir kommen mit, wir schreiben aber so, wie wir wollen. Uns kann auch keiner vorschreiben, wie wir den Text gestalten, welche Länge der Einladende bekommt. Das hatten wir auch schon mal, dass die gesagt haben, hier, wir wollen aber in der Einleitung stehen mit Kakadu Airlines, Business Class und so weiter. Dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Dann kommen wir nicht mit. Und bisher werden wir auch immer eingeladen und berichten auch so, wie wir es möchten. Und wenn es da Probleme vor Ort gibt, dann werden die auch angesprochen, ob man das ändern kann künftig und so weiter. Und dann findet man auch schon eine Lösung. Also bei uns wird immer alles gekennzeichnet. Jede Anzeige trägt auch oben in 10 Punkten das Wörtchen Anzeige. Und da gibt es keine Verknüpfungen. Und wenn das sehr speziell wird, dann steht auch immer drin, wir sind eingeladen worden von, so was weiß ich, von der Kreuzfahrtgesellschaft sowieso. Und hatten aber freie Hand bei Text und Bild und keiner hat da mitgemischt und wir geben unsere Meinung wieder und keine andere. Was natürlich gerade, was du angesprochen hast, wie sieht das Berufsbild aus des Reisejournalisten in Zukunft? Ja, das ist eine gute Frage. Man hat ja, wir haben ja selbst hier bei uns gesehen, man muss sich ja ständig wandeln. Du musst dich an den Markt anpassen, du musst ja neue Technik kennenlernen und so weiter. Als ich meine Ausbildung gemacht habe als Verlagskaufmann, gab es noch den Bleisatz, kann man sich gerne mal vorstellen. Und heute habe ich hier die KI. Und die KI spielt natürlich auch eine große Rolle, nicht nur bei uns bei unserem Beruf, sondern in allen möglichen Bereichen. Und ich denke auch, dass in der Reisebranche, man soll das nicht mal als Tool sehen, die KI, was ja einige immer noch machen, ach guck mal, ich kann damit Arbeit sparen und so weiter. Man muss auch die andere Seite sehen, die KI wird auch Sachen übernehmen können, zum Beispiel meine Reiseplanung. Momentan ein bisschen in den Kinderschuhen. Wir haben vor einem Monat mal ein bisschen rumgetestet. Da kam noch nicht so viel Erquickliches raus. Aber KI lernt schnell. Die Chips werden immer schneller und auch preiswerter. Und da wird sich sehr, sehr viel tun. Und eventuell gibt es in einigen Jahren gar keine Reisebüros mehr und keine Preisvergleichsportale mehr, weil das die KI übernimmt. Nur dann zählt natürlich nur noch eins, Daten. Und wer die Daten hat, der hat vorne die Nase und der ist reicher als alle anderen zusammen. Und dann kommt wieder dieser Punkt rein, diese Glaubwürdigkeit. So, wo kommen diese Preisempfehlungen oder wo kommt dieser Reiseentwurf denn her? Wer steckt denn dahinter? Wer benotet denn dieses Hotel oder diese Airline oder diesen Service? Das sind alles so Punkte, die sind ja gar nicht geklärt und ich glaube, die werden auch niemals geklärt werden, weil die KI ein freier, rechtsfreier Raum ist im Prinzip. Da kann die EU machen, was sie will. Da mischt jeder mit und ja, das ist ein ganz spannendes Thema und das wird natürlich auch einige Leute ersetzen, die jetzt noch Texte schreiben, ne? Auch in den PR-Agenturen und so weiter. Also da muss man sich schon näher die Sachen anschauen und sagen, okay, das sind meine Pluspunkte, das kann die KI nicht. Na? Und das ist, glaube ich, die Aufgabe der nächsten Zeit.
Dann vielleicht noch 2 eher persönliche Fragen, wenn du erlaubst. Wie oft ist der Verleger Jürgen Zupančík heute selbst noch unterwegs?
Ja, dieses Jahr fahre ich versuche mal mit meinen Kindern einmal im Jahr irgendwas zu machen. Ich habe 2 erwachsene Kinder und dann ist es natürlich immer sehr, sehr schwierig. Mit meiner Frau dann auch noch. Da haben wir auch einen Ron Gund uns in Spanien vor 8 Jahren aus dem Tierheim angelacht. Der muss auch immer versorgt werden. Den kannst du auch nicht alleine lassen. Ich glaube, du hast selber Hunde. Du weißt, wie das ist. Und da muss man alles unter einem Hut bringen. Ja, ich bin im nächsten Monat in Kalabrien eine Woche. Und danach weiß ich noch gar nicht, wie es weitergeht. Also sehr kurzfristig geplant. Letztes Jahr war ich eigentlich nur in Deutschland unterwegs, in Kurfranken. Kennt kein Mensch, ist auch eine sehr schöne Gegend zwischen Frankfurt und Aschaffenburg. Dann war ich im Allgäu unterwegs und auf Zypern. Ja, und davor das Jahr waren dann Fernreisen angesagt. Da war ich auf den Malediven und in Vietnam. Das war auch sehr schön. Und war dann nochmal auf Zypern. Also ich bin sehr oft auf Zypern, momentan natürlich auch ein bisschen gehandicapt durch die Iran-Krise. Aber so viel kann ich gar nicht reisen, wie ich reisen könnte. Ich kriege sehr viele Einladungen, aber ich gebe die teilweise immer an unsere Autoren weiter, weil mir fehlt einfach die Zeit, weil ich mache ja sehr viel im Verlag, auch im Bereich Marketing und habe auch wieder ganz neue Ideen. Wir haben jetzt Anfang des Jahres ein neues Online-Portal, travelwellmagazin.de gelauncht. Da geht es um Medical- und Wellness-Tourismus für den Endverbraucher. Das wollen wir auch ein bisschen uns mal anschauen, aber mit dem smarten Blick. Und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Weil das ist natürlich auch ein Segment, jetzt mal ganz weg vom Billigfliegen und vom Billigwohnen. Wobei, ich muss auch sagen, unsere Leser sind ja gar keine Billigheimer. Die geben fast 5.000 Euro pro Person für ihren Urlaub im Jahr aus. Die sind so Mitte 50, haben alle gute Berufe und ein Studium abgeschlossen. Also ich hatte damals gedacht, dass wir auch so Leute erreichen. Wir waren damals Mitte 20 so mit dem Rucksack unterwegs. Nee, das war von Anfang an gar nicht der Fall. Wir hatten von Anfang an immer diese Leserschaft, die waren damals dann 35 oder um die 40, aber wir hatten schon immer die Älteren im Heft und nicht diese Jungen. Ich glaube, die Jungen, die kriegen wir auch nie mehr, weil durch TikTok und Insta und so weiter, die planen ihre Reisen ganz anders mit Airbnb und so weiter. Obwohl, man hat ja jetzt gesehen, durch die Iran-Krise, wie schnell sich alles wandeln kann, dass Flüge gecancelt werden, dass Lufträume gesperrt werden. Und da kommt wieder der Pluspunkt der Pauschalreise. Da holt mich der Veranstalter zurück. Na? Und wenn ich, wenn ich alles einzeln gebucht habe, ich habe meinen Traumurlaub, kann ich ja zusammenstellen. Ganz schnell im Internet, hat man ja gerade gesagt, Flugticket buchen, Hotel buchen bei Booking oder bei Airbnb, noch einen Mietwagen dazu und fertig ist die Traumreise. Aber die Reisen finden in der Realität statt und die haben wir ja gerade kennengelernt.
Du sprachst gerade noch von Plänen und neuen Ideen, die ihr habt. Und das bringt mich eigentlich zur abschließenden Frage. Wie lange, lieber Jürgen, willst du das noch machen? Open End oder hast du schon eine Exit-Strategie?
Ich bin ein großer Fan der Rolling Stones. Und die sind über 80. Also ich glaube nicht, dass ich noch bis 80 hier sitzen werde. Ich habe auch noch ein paar andere Hobbys. Zum Beispiel Schalke 04 bin ich ein großer Fan von. Und ich spiele auch seit 10 Jahren mehr schlecht und recht Golf. Aber da habe ich auch Spaß dran und mit der Familie reisen macht ja auch gut, große Laune und mit dem Hund ein bisschen Gassi gehen, mal eine längere Route. Ist auch nicht verkehrt, eine Fahrradtour zu machen, das ist alles Sachen. Aber ich habe das große Glück, dass ich ein gutes Team im Rücken habe, die mir viel abnehmen und auch viel Input geben und so weiter. Ich setze mir da keine Deadline, also wirklich nicht. Und solange ich Spaß habe und sich der Verlag wirtschaftlich trägt, das tut er. Wir haben in 40 Jahren nicht einmal eine rote Zahl geschrieben. Klar, Corona hat natürlich hier auch einige Dellen verursacht. Aber ich habe damals schon gesagt, Virus hin oder her, wir werden pünktlich erscheinen. Und wir sind auch nur einmal geblockt worden durch den Lockdown. Da konnten wir, glaube ich, 3 Wochen später erst das Heft an den Kiosk bringen. Und sonst sind wir immer pünktlich gewesen, auch in der Corona-Zeit. Und haben natürlich dann natürlich einen Themenwechsel gemacht, weg von Fernreise. Wir haben Deutschland kennengelernt. Deswegen bin ich auch mittlerweile ein großer Deutschland-Fan geworden, weil hier gibt es auch wirklich schöne Ecken. Und hatten dann, glaube ich, 70-80% Deutschland-Themen, so 2 Jahre lang. Hat uns aber auch nicht geschadet. Und und Deutschland ist immer noch ein Thema, aber hat mittlerweile so 8, 10, 12 Seiten Umfang im Heft.
Lieber Jürgen, vielen Dank für die spannenden Ansichten.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht, mit einem Kollegen dich zu unterhalten, der den Markt ja auch bestens kennt.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Tag. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.